Check it out.
Hallo und herzlich willkommen bei Schaff dich glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler.
Jurek, wie geht's?
Mir geht's bestens. Und dir?
Oh, ich bin echt gestresst. Ich möchte mal kurz ein bisschen rumheulen und meinen Tag beschreiben. Ich hatte heute Morgen um 7 einen Call mit dir. Ich hatte direkt danach Sprintwechsel. Danach hatte ich eine kurze Pause. Dann gab es eine Ansage von der Firma. Also Ansage klingt so böse. Einfach eine Zusammengequatsche sozusagen.
Ein Update.
Ein Update, genau, danke. Ich mache mal noch das Fenster zu, damit wir hier nicht gestört werden durch Außengeräusche.
Alles klar.
So, das braucht man ja auch nicht unbedingt rausschneiden. Das Fenster darf man ja auch einfach mal zumachen. Genau, dann dicht gefolgt von dem Onboarding in ein neues Projekt. Dann habe ich 2 Stunden oder 3 Stunden auf dem neuen Projekt gearbeitet und hatte dann wiederum nochmal ein Meeting um, ich glaube, 17.30 Uhr, was wir dann im neuen Projekt bis dato gemacht haben. Dann eine Bierrunde mit dem alten Projekt, das fertig ist, weil man ja natürlich auch ein bisschen feiern muss, wenn das alte Projekt beendet ist. Was gegessen, geduscht und jetzt sitze ich hier.
Okay, aber bei mir war es ein bisschen entspannter. Also wir haben telefoniert, beziehungsweise so hat mein Tag nicht angefangen. Da habe ich schon 1 Stunde gearbeitet gehabt. Ich bin um sechs aufgestanden. Dann mache ich als allererstes kurz hier mir ein Espresso und dann fange ich an zu arbeiten. Dann haben wir eben telefoniert. Dann danach hatte ich Meetings bis einschließlich 12 Uhr, was relativ ungewöhnlich ist, aber da war irgendwie alles Mögliche halt kreuz und quer. Dann habe ich ganz normal gearbeitet. Dazwischen hatte ich Mittagessen und dann um 4 habe ich mein Rad geputzt, weil es geregnet hat. Dann habe ich gedacht, ja, dann nutze ich den Tag und mache irgendwie halt wenigstens Rad sauber. Dann hat es Regnen aufgehört und dann bin ich dann sind wir einkaufen gegangen, weil wir haben nichts mehr hier gehabt zum Essen. Und auch schon heute war so ein bisschen improvisiertes Mittagessen. Und dann
bin ich danach
noch aufs Rad gegangen.
Maultaschen.
Hatten wir jetzt nicht mehr da. Also das wäre naheliegend gewesen. Nee. So mein zurzeit Standard-Mittagessen ist Reis im Reiskocher mit Tomatensauce, also so einer selbstgemachten Tomatensauce und Käse. Was jetzt erstmal super langweilig klingt, was auch tatsächlich relativ langweilig ist. Aber das geht halt super schnell und ist easy.
Ich bring gerade irgendwie Reis und Käse nicht zueinander. Alles andere klingt gut.
So ein bisschen Parmesan drüber. Also jetzt nicht irgendwie so ein Gouda oder so.
Okay.
Einfach um das so ein bisschen, das gibt dann auch mal so eine gewisse Würze.
Ein Schmack. Ein Schmack.
Genau, und das habe ich. Ja, und dann war ich eben Radfahren und dann Abendessen und jetzt sitze ich hier. Also relativ unspektakulär eigentlich. So ein typischer normaler Tag bei mir tatsächlich.
Okay, ja. Das ist bei mir zum Glück nicht so, wie er heute war. Also heute war er wirklich sehr, sehr stressig, sehr, sehr von einer Baustelle in die nächste gehetzt. Mag ich nicht sowas, gefällt mir gar nicht.
Ja, das, ja. Auch relativ lang gefühlt. Aber so Tage gibt's eben.
Ja.
Ja, Benni. Und was ging denn sonst so die Woche?
Oh je, was ging die Woche? Am Dienstag haben wir die Podcast-Folge vorbereitet. Ansonsten, deswegen haben wir heute Morgen auch telefoniert, bin ich gerade am Überlegen, ob ich so ein bisschen als Freelancer starten soll. Mhm. Und ja, das war's. Also es ging tatsächlich relativ wenig, weil ich ja letzte Woche eben mit der Family im Schwarzwald war und wir da ganz viel gearbeitet haben. Danke auch nochmal an der Stelle, dass du da Sonntag da habe ich dir nicht mal den Text geschickt, was ich sonst eigentlich ganz gern mache für Spotify.
Ich hätte ihn auch nochmal geändert. Jetzt, ich erzähle ja gleich, was meine Woche war. Das hat einen Grund.
Okay. Ja, ich bin fertig. Also es ging nichts. Montag und auch nicht. Und Dienstag eben wie schon.
Man muss vielleicht dazu sagen, dass sozusagen das Projekt, was ihr habt oder was sozusagen familiär bei euch ist, das Hausprojekt, das ist ja nicht nichts tun, das ist ja halt nur nichts vorm Computerbildschirm so ungefähr.
Genau.
Das kann man jetzt ja nicht als nichts bezeichnen.
Nein, also ich meinte nichts Produktives für unsere Sache.
Ach so, nichts Produktives für unsere Sache, okay, ja.
Genau.
Genau, was ging bei mir? Ich habe tatsächlich nochmal, wir hatten noch diese Ein-Wochen-Challenge mit dem Verkauf und ich habe tatsächlich da nochmal ein bisschen weiter dran gearbeitet, weil ich möchte es irgendwie fertig kriegen.
Geil.
Also ich möchte es irgendwie fertig machen und ich möchte es auch, keine Ahnung, irgendwie dann launchen und zumindest einfach mal, ich glaube, das rein theoretisch könnte ich es verwenden und vielleicht auch ein paar andere. Genau, und dann sind wir Sonntag nach München gefahren, weil meine Freundin muss alle 2 Wochen ins Büro. Und das nutze ich dann auch, um einmal ins Büro zu gehen, um zu gucken, was da so Sache ist. Und so ein paar, ja, Sachen gehen halt aus dem Büro dann doch einfacher, gerade wenn man so IT-Infrastruktur-Themen machen muss. Dann ist man halt physikalisch vor Ort, das ist schon teilweise leichter. Und deswegen habe ich am Sonntagmorgen die Podcast-Folge schon geschnitten, was ich normalerweise immer auf Sonntagabend schiebe. Und dann sozusagen deinen Text nehmen, aber ich wollte eben um 10 irgendwie alles fertig haben. Ich wollte dich aber in dem Moment auch nicht stressen, weil ich wusste, du bist entweder noch unterwegs oder du bist sozusagen anderweitig eingespannt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt schreibe ich einfach mal so einen Proforma-Text. Und wenn der Benny mir einfach was schreibt, aber ich werde es ihm auf jeden Fall nicht sagen, dann tausche ich es einfach aus.
Geil.
Und dann kam halt nichts und dann war ich aber auch, also ich meine, ich habe ja nicht viel geschrieben, wie du weißt und wie wahrscheinlich auch alle anderen wissen, die sich das jetzt hier anhören. Beziehungsweise, gute Frage, hört oder schaut ihr überhaupt nach, was in den Shownotes steht? Also ist es für euch was Interessantes oder nicht? Das wäre mal super interessant zu wissen, weil ich das
sonst, ja,
bei meinem Podcast tatsächlich mache. Also ich höre relativ viele Podcasts und ich schaue in die Shownotizen rein.
Wie ist es eigentlich mit Tracking-Geschichten? Wenn man in die Shownotizen bestimmte Sachen schreibt, wird man dann besser gefunden? Also hat das, weißt du das?
Also Google indexiert, oder es gibt ja inzwischen Google Podcasts und ich behaupte, die sind so mit, also Google macht ja alles. Ich behaupte auch, dass sie sich den Podcast anhören und einen Text übersetzen, um ihn durchsuchbar zu machen. Und die werden sicher das auch weiterverwerten. Und ich finde es auch einfach für uns ganz cool, wenn du irgendwie eine Folge nochmal referenzieren willst und du weißt nicht mehr, in welcher es war. Dann weißt du es vielleicht, nachdem du das dir durchgelesen hast.
Also mich würde es auch interessieren, wer das liest. Falls es niemand liest, ist mir aber auch egal. Machen wir trotzdem.
Machen wir nur für uns. Genau. Und dann zu guter Letzt hatten wir noch unser Schaff dich glücklich Treffen, was wir jede Woche jetzt hier haben. Und da geht es eigentlich auch voran. Also es war eine gute Woche. Das Wetter könnte mal wieder besser werden.
Jurek, du musst unbedingt wieder nach Freiburg kommen.
Weil hey, das Wetter ist gerade gut, ich weiß.
Das ist das geilste Wetter auf der ganzen Welt. Du weißt ja, ich hasse Hitze. Ich stehe eher auf Kälte. Aber momentan ist es wirklich so warme Tage, nicht zu warm, aber schon sehr warm und kalte Nächte. Was Besseres gibt es für mich nicht.
Ja. Ja, hier ist tatsächlich, also heute, ich war ja Radfahren, es hatte 9 Grad, das ist dann schon kalt.
Ja.
Und dann war irgendwie.
Stimme ich zu.
Ja, und halt noch nass und dann spritzt das Wasser von der Straße und dann bist du halt nass und kalt und das ist halt irgendwie unangenehm. Aber so an sich, so nach, das Gefühl danach ist extrem gut, wenn man dann draußen war und sich irgendwie noch an der frischen Luft bewegt hat. Deswegen habe ich das auch gemacht. Ja. Das ist eigentlich alles, glaube ich. Mehr war die Woche nicht. Jetzt hatte ich noch irgendwas. Ah ja, zum Thema Freiburg. Ja, tatsächlich, lustigerweise, mich hat vor 3 Tagen einen Recruiter angeschrieben. Normalerweise antworte ich auf die nicht. Und der hat aber eine Stelle in Freiburg für einen Full-Stack Ruby on Rails Entwickler in der, ich weiß gar nicht mehr in welcher Branche, in irgendeiner Branche sollen die zu den Marktführern gehören. Und da habe ich tatsächlich nachgefragt, wie die Firma heißt. Das wollten sie mir aber nicht sagen. Weil das hätte ich tatsächlich gerne gewusst, welche Firma in Freiburg Ruby on Rails verwendet und irgendwie zu den Top 3 einer relativ großen Branche.
Ich kann es dir nachher sagen, weil ich bin durch Zufall auch über eine Stellenausschreibung gestolpert, wo auch Ruby on Rails war und zwar auch ein Marktführer in irgendwas. Ich kriege die Firma jetzt nicht mehr in den Kopf, aber genau das hat mich auch so hellhörig gemacht, weil Ruby on Rails irgendwie, das ist sowas, was man mittlerweile echt sehr selten liest, finde ich.
Das hört man selten, ja. Naja, und das war irgendwie die Woche. Und ja, dann glaube ich, starten wir einfach mal flott ins Thema, nachdem wir jetzt schon 10 Minuten drin sind, oder?
Gerne, gerne.
Ja, um was geht's heute, Benny?
Genau, wir haben uns am Dienstagmorgen überlegt, da wir ja letzte Woche über Serverless Deployments gesprochen haben, dass wir viele Themen oder viele Tools oder viele Dinge einfach nur so ein bisschen mit einer großen Flughöhe nur angesprochen haben. Und dass es tatsächlich auch Sinn machen würde, wenn man da einfach mal so ein bisschen in die Tiefe geht, wenn man nicht einfach nur an der Oberfläche kratzt. Und deswegen haben wir uns für diese Folge Wörsel rausgesucht und wollen das mal vorstellen.
Genau. Und das soll sozusagen zu so einem Teil von einer Reihe werden, wo wir einfach so unsere Tools, die wir tatsächlich dann fürs Deployment für verschiedene Applikationen verwenden, einfach vorstellen, damit irgendwie, ja, also ich behaupte, das ist so ein typisches Ding. Wir glauben, wir nehmen das halt als gegeben wahr, aber das ist halt nicht für alle so. Also für ganz viele wird es sicher Neuland sein. Oder vielleicht kennen ganz viele auch nicht Wörsel oder sind auch nicht so in der Materie drin. Aber ja, wer sozusagen eine Funktion deployen will, also irgendeine API oder irgendwas, was in, ich sag mal, JavaScript zumindest geschrieben ist oder Go, wobei ich jetzt mal behaupten würde, JavaScript ist deutlich weiter verbreitet, der kann mit Wörsel es eben deployen und bezahlt eigentlich nichts dafür im ersten Moment. Also außer es ist sehr bekannt, dann bezahlt man irgendwann was dafür, aber die freie Version ist sehr großzügig, sage ich mal so.
Genau, und es wird ja von relativ großen Firmen wie Airbnb, GitHub, die Washington Post, die habe ich mir mal gerade rausgeschrieben, einfach am Dienstag, weil die so ein bisschen ins Auge gestochen sind, genutzt.
Genau, also vielleicht nochmal ganz kurz. Also Wörsel ist mehr oder weniger eine Plattform, auf der man Serverless-Funktionen deployen kann. Eine Serverless-Funktion ist im Grunde genommen nichts anderes wie, ich sag mal ganz vereinfacht, eine Datei, und die wird dann einfach ausgeführt. Und da muss hinten raus ein HTTP-Response kommen und der wird dann zurückgegeben an den Client. Also so ja, ist, ja.
Sorry. Nee, nur in der, was du davor gesagt hast, das hat mich ein bisschen irritiert, beziehungsweise das verstehe ich nicht ganz. Wenn du sagst, eine API deployen, das klingt für mich so nach Backend. Oder du meinst einfach, wenn du, also weil für mich ist das jetzt eher so eine Frontend-Geschichte. Oder verstehe ich da was falsch?
Ja. Also du kannst damit auch Frontends machen. Und ich glaube, viele verwenden das dafür. Aber halt Server-Side-gestützte Frontends, würde ich mal sagen. Mhm. Darauf sind die spezialisiert. Also angenommen, du hast eine React-App und die wird ja normalerweise auf dem Client gerendert, dann möchtest du aber trotzdem, dass die Server-Seite gerendert wird beim ersten Aufruf, damit die Performance besser ist, damit Google sie besser indexieren kann und so weiter. Und dafür müsstest du ja Code auf einem Server ausführen. Ja. Und dafür könntest du dann zum Beispiel Wörsel verwenden, weil die können zum einen sozusagen statische Dateien zur Verfügung stellen, also ähnlich wie Netlify, aber gleichzeitig inkorporieren sie auch eben Lambda-Funktionen, also diese Serverless-Funktionen, die Amazon anbietet, ohne dabei aber eben diese Komplexität zu haben, die Amazon hat. Das heißt, du kannst mit einem einfachen Command, kannst du mehr oder weniger now deploy und dann gibst du an, welche Datei du deployen willst, und das kann eben auch einfach eine JavaScript-Datei sein, die dann eine API darstellt.
Okay.
Also zum Beispiel haben wir dort unseren Schaff dich glücklich Podcast-Feed. Also der Podcast-Feed, Podcast, jetzt nochmal, jetzt wird es immer technischer, ist eine XML-Sache, und damit die auf unserer Website dargestellt werden kann, wollten wir die in JSON haben, und dann habe ich sozusagen eine Funktion geschrieben, die dieses XML in JSON umwandelt und die JSON-Datei dann sozusagen zurückliefert. Also du kannst dem eine XML-Podcast-Feed-URL geben und er gibt dir zurück die JSON-URL oder den JSON in JSON konvertierten Feed. Und das ist ja mehr oder weniger eine API.
Ja.
Und dafür nutze ich das zum Beispiel, weil es einfach super leicht ist. Du gibst eben an die Datei und dann machst du now deploy und dann bekommst du eine URL und da liegt dann deine Funktion und die kannst du dann eben weiterverwenden.
Dann nutze ich jetzt mal die Gelegenheit, um mal eine Sache zu fragen, die ich, glaube ich, noch nie wirklich verstanden habe. Vielleicht geht es irgendjemand, der gerade zuhört, da genauso. Ich habe eine React-App, ja? Und, oder genau, also ich will anspielen auf eine statische Seite, ja? Ich habe eine React-App oder eine Gatsby oder sonst irgendwas, ja? Mhm. Und ich habe das immer so wahrgenommen, das Ding wird, also der Build-Prozess wird ausgeführt, ja? Und was dann quasi nach dem Build-Prozess rauskommt, ist meine statische Website, ja? Und diese statische Website, die wird deployed. Richtig?
Jetzt vermischst du ein paar Sachen. Also bei Gatsby, ja, genau. Also die verwenden React und erzeugen daraus HTML-Dateien. Ja? Mhm. HTML-Dateien sind die Dateien, die sozusagen dein Browser im ersten Moment mal öffnen kann.
Okay, mit der React-Datei habe ich tatsächlich wirklich jetzt was vermischt, aber genau darauf will ich hinaus, ja.
Genau, also man hat eine HTML-Datei, die kann der Browser öffnen und darüber findet er dann sozusagen weitere Sachen, die er machen soll. Mehr oder weniger wie so ein Kuchenrezept, ja. Und dann holt er sich halt eine JavaScript-Datei, eine CSS-Datei, ein Bild und so weiter. Und der Text ist ja in der HTML-Datei und dann kann er das sozusagen darstellen, ja. Und bei Gatsby ist es jetzt so ein bisschen so ein Hybrid, sag ich mal. Das heißt, im ersten Moment lädt er eben diese HTML-Datei, wo schon praktisch vorgerendert der ganze Content drin ist. Also das ist statisch. Die Datei kannst du öffnen und da steht dann der Text drin, den du sonst auch siehst. Und dann aber, sobald du dann diese erste Seite geöffnet hast, dann initialisiert sich mehr oder weniger eine Art Applikation, eine Single-Page-Applikation. Mhm. Und in dem Moment geht es dann auf deinem Browser weiter. Also wenn du dann zum Beispiel von der Homepage auf Über uns drückst, dann werden nur noch Daten nachgeladen, die dafür notwendig sind. Und das passiert eben alles in diesem Bildprozess, in diesem sogenannten.
Ja. Und deswegen sind die Seiten dann auch so super schnell, weil du halt
deswegen
einfach,
sind die Seiten ja. so super schnell, genau. Das hat jetzt natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Das hat vor allem viele Nachteile, wenn du einen CMS hast und das relativ up-to-date sein soll und dann genau, gibt es immer mehr Schwierigkeiten, sozusagen eine statische Seite zu generieren.
Genau, weil ganz kurz, müssen wir ganz kurz anknüpfen, weil genau da besteht dann jetzt meine Frage, wenn ich zum Beispiel, das war das, was ich vermischt habe, wenn ich jetzt eine React-App zum Beispiel auf dem Server deploye, oh Gott, jetzt begebe ich mich wahrscheinlich in ein Brennnessel-Nest, aber anyway, dann wird dieser Server mir meine ganzen React-Geschichten ausführen. Also, dass eben diese React-App läuft und auch funktioniert. Ja, da wird nicht irgendwas gebildet oder ausgeführt, sodass ich eben auch nur diesen statischen Block habe, sondern die wird auf dem Server ausgeführt, die React-App.
Nein, auch nicht. Also, teilweise, ja. React auf dem Server, da gibt es genau eine einzige Funktion zu. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Die kommt von React DOM und heißt irgendwie Stringify oder so. Mhm. Und dann führt er halt alles aus, was sozusagen, also dann die Funktion liefert dir HTML-Code zurück von einer Komponente, die du da reingibst, okay? Und mit dem musst du dann irgendwas machen. Das kannst du dann zum Beispiel an den Client weitergeben. Damit es aber sozusagen dann auch interaktiv wird, also angenommen, du hast da einen Event-Listener drauf, das kann ja nur im Browser funktionieren. Auf dem Server gibt es keinen Event-Listener in dem Sinn, dass da auf einen Button geklickt werden kann. Es ist ja nicht so, dass der Server mehr oder weniger vom Client remote gesteuert wird, so ist es ja nicht, sondern trotzdem passiert alles auf dem Client am Schluss. Das heißt, um jetzt zum Beispiel eine React-App serverseitig zu rendern, kannst du dann wiederum ein Framework verwenden wie Next.js, was dir dann die Möglichkeit gibt. Da gibt es dann sozusagen einen Hook, der heißt getInitialProps und die Funktion wird immer aufgerufen, bevor sozusagen die Komponente aufgerufen wird. Und da kannst du dann zum Beispiel Daten vorladen. Genau, und dann wird sozusagen der fertige HTML-Code zum Client geschickt mit den JavaScript-Ressourcen und allem. Und dann kann sozusagen, der Vorteil ist, wenn du jetzt eine ganz langsame Internetverbindung hast, dann wird halt erst sozusagen das HTML ja komplett angezeigt. Das heißt, der Nutzer sieht im besten Fall schon eben den kompletten Blogpost zum Beispiel. Und er kann halt noch nicht auf den Slider drücken, weil der ist erst dann sozusagen interaktiv, in Anführungszeichen, wenn das JavaScript nachgeladen wurde. Genau. Und das ist zum Beispiel eins der besten Beispiele, wo Vercel halt wahnsinnig einfach funktioniert, weil die Leute hinter Next.js sind die gleichen, die hinter Vercel stecken. Und deswegen ist es relativ seamless und deswegen verwenden es auch ganz viele wie die Washington Post, wie Netflix, weil die halt auf Next.js basieren und sagen, wir verwenden halt das Produkt, was dazukommt, was es einfach macht, das Deployment zu machen.
Genau, und du brauchst aber die Tools. Also du brauchst schon Gatsby oder Next.js oder sonst irgendwas.
Um das zu machen?
Deployen. Ja.
Du meinst, um zu Vercel zu deployen?
Ja.
Nö, du kannst ja auch ganz normalen, kannst eine ganz normale Node-App da hochladen. Also eine Node.js. Applikation. Also kannst du ein typisches Hello World ausgeben. Also okay, du kannst, okay, sowas geht schon auch. Mhm. Du kannst alles machen, was sozusagen, also das ist komplett offen. Das ist nicht so stark gekapselt wie Netlify zum Beispiel. Mhm. Mhm. Versal ist viel offener. Also zum Beispiel kannst du auch eine App deployen, die in Go geschrieben ist. Unser XML-to-JSON-Converter ist in Go geschrieben. Ich habe eine andere Funktion, die macht aus einem iCall eine REST-API. Das heißt, du kannst zum Beispiel einen Google-Kalender schön in eine Website einbinden.
Geil.
Ja. Genau, und so Sachen kannst du halt, gibt super viel, was du machen kannst. Und ja, das sind dann so Sachen, die man mit Versal eben super einfach deployen kann. Und der große Vorteil ist, eben eine Kommandozeile super einfach zu bedienen. Man kann es leicht mit GitHub verbinden. Mhm. Und insgesamt ist es zumindest, wenn man es alleine nutzt, erstmal kostenlos und hat eben ja eine relativ gute Dokumentation, auch wenn sie halt dadurch, dass es ein riesen Themengebiet abdeckt, kann es halt nicht alles abdecken. Das heißt, man muss sich schon so ein bisschen da auch reinlesen und irgendwie teilweise auch GitHub-Issues durchlesen, um zu verstehen, wie manche Sachen funktionieren.
Ja, aber genau, aber Deployment am Dienstag haben wir es ja auch ausprobiert. Da habe ich ja, glaube ich, in 10 Minuten, also es war auf jeden Fall in extrem kurzer Zeit, habe ich meinen, ja. Ich habe am Wochenende beziehungsweise letzte Woche mal einen kleinen Markdown-Blog erstellt und den habe ich eben auf Versal deployed, ich glaube echt in 10 Minuten. Also es war wirklich, es ging ruckzuck, die Dokumentation ist echt perfekt, das ist schnell mit GitHub verbunden, genau.
Ja, also jeder, der irgendwie entweder eine React-Applikation hat, die er serverseitig rendern lassen will mit Next.js oder der eben eine einfache API, also keine Ahnung, beliebt sind für mich so Sachen wie, also angenommen, du willst einen Wechselkurs, eine Wechselkurs-App bauen, ja? Dann gibt's von der Europäischen Zentralbank gibt's sozusagen so einen offiziellen Wechselkurs und der wird aber halt auch wieder nur in XML angeboten. Jetzt könntest du dir da sozusagen eine Funktion schreiben, die das dir in JSON konvertiert und dann kannst du daraus dann eine App machen für iOS, für Android oder halt auch eine Web-App. Ja, und das kannst du halt alles sozusagen auf dieser Plattform am Schluss hosten. Also inklusive deinem Frontend, auch dein Backend-Code.
Was wir da tatsächlich mal recherchieren könnten noch, ist ab wann, also ab wie viel Anfragen das dann kostenintensiver wird oder ob man da dann was zahlen muss. Keine Ahnung, angenommen, du schreibst eine API, hättest vielleicht vor 4 Monaten eine Corona-API geschrieben, die Daten über Corona-Verläufe ausliefert und da greifen halt dann plötzlich irgendwie so Hunderttausende von Nachrichten, Magazinen und Portalen drauf zu. Das würde mich noch interessieren, was da für Kosten
anfällt.
Ja, genau.
Das liegt einfach, das kannst du, also das ist ein offenes Pricing, du bezahlst, was du nutzt und es wird halt, also es gibt so einen gewissen Freibetrag, der ist einfach deswegen frei, weil es so günstig ist, dass halt 1 Cent abzurechnen keinen Sinn macht. Das heißt, die ersten 5 Cent oder so schenken die einem. Oder 10 Cent. Und das sind irgendwie, ich glaube, 20 Millionen Anfragen oder so. Also relativ viele. Das musst du erstmal hinkriegen. Wobei 20 Millionen klingt jetzt zu viel. Ich glaube, es sind irgendwie vielleicht 200.000 oder so. Mhm. Aber das ist so ein bisschen, also das sind am Schluss wird es in Gigabyte-Sekunden abgerechnet. Das heißt, es ist ein Mix aus, wie viel Arbeitsspeicher soll deine Funktion haben und wie lang wird sie ausgeführt. Also du bezahlst im Grunde genommen, wenn du eine sehr langsame Funktion hast, die 10 Sekunden läuft, bezahlst du sozusagen mehr wie eine Funktion, die nur eine Millisekunde läuft.
Ja.
Aber ich behaupte, um da signifikant Geld zu bezahlen, musst du schon relativ viel machen. Also ich kann es vielleicht mal an einem Beispiel, wir haben das für MDIA habe ich das durchgerechnet, da verwenden wir zwar Lambda direkt, aber da zahlen wir, glaube ich, für 10.000 konvertierte Bilder 1 Euro. Und eine Bildkonvertierung ist somit das Komplexeste, was du machen kannst. Also es gibt wenig Dinge, die länger dauern und mehr Arbeitsspeicher benötigen, wie Bilder zu transformieren. Und das ist das, was wir da gemacht haben. Genau, und 10.000 Bilder ist eine ganze Menge. Also das ist irgendwie so, was ich auf meinem Handy habe, einmal komplett konvertiert in 3 Größen und wieder gespeichert. Genau, und das glaube ich, also das ist vertretbar vom Preis, gerade für Sachen, die nicht häufig aufgerufen werden.
Okay, und eine letzte Frage noch. Für welche Fälle würdest du sagen, eignet sich sowas nicht? Also wann sollte man nicht zu so einem Tool greifen?
Wann sollte man es nicht machen? Wenn man irgendwas mit WebSockets macht, also so Live-Applikationen, dann ist es nicht unbedingt sinnvoll. Also wenn man so Connections hat, die dauerhaft offen bleiben, dafür, das funktioniert einfach nicht mit Serverless oder zumindest nicht so einfach. Und wenn man super komplexe Monolithic-Apps baut, also wenn man jetzt eine Ruby on Rails-App hat, die kann man da nicht hosten, dann nimmt man dann besser Heroku oder irgendein anderes Tool. Mhm. Genau. Aber ansonsten würde ich behaupten, lohnt sich es für, also gerade so im JavaScript-Umfeld für fast alles, gibt es, glaube ich, wenig Ausnahmen. Aber wie gesagt, die Ausnahmen bestätigen dann auch die Regel und andersrum. Es ist auch so ein Paradigmenwechsel. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist für alles und immer besser. Aber es ist eben für ganz viele, es ist super einfach. Und gerade wenn man so, sage ich mal, ein Hobbyprojekt irgendwo hosten will, ist es, würde ich sagen, eine der besten Plattformen, die nicht so super bekannt sind. Also sie ist bekannt, aber nicht so 100, also nicht jedem, genau. Benni, damit wir nicht über die Zeit kommen, müssen wir uns jetzt richtig beeilen. Was ist dein Link der Woche?
Mein Link der Woche ist, ich habe jetzt einfach Vercel mal direkt genommen und Gatsby, weil ich eben die zwei Dinge miteinander kombiniert habe. Man könnte jetzt natürlich noch GitHub als Link der Woche nehmen, aber eben diese drei Sachen habe ich verwendet, um meinen Markdown-Blog zu deployen.
Und den können, der ist Open Source, oder?
Der ist Open Source, den kann man sich anschauen. Da gibt es auch einen Link dazu, der hat aber noch nicht so eine schöne Domain. Also ich habe noch keine Domain dafür, weil der ist noch so in der Entwicklung. Aber kann ich natürlich auch mit reinpacken.
Dann verlinken wir den doch einfach mit. Und ich habe den The Accidental Tech Podcast, den habe ich heute mal wieder gehört. Und es sind lange Folgen sind so nerdige drei Leute, die iOS-Apps schreiben und irgendwie über ihr Leben philosophieren in der Tech-Branche. Genau, und das war's dann auch schon wieder. Benni, hast du noch irgendwas? Ansonsten?
Nee, schöne Woche.
Wünsche ich euch auch. Macht's gut. Ciao, ciao.